Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag in unserer Reihe Wenn man die Wahl hat, Aufklärung über Demokratie. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Konstanz Schreiben und Rhetorik und vergnüge mich Semester um Semester damit für Sie solche Vortragsreihen zu organisieren im Studium Generale montags abends. Wir sind in der 23. Folge. Das läuft also schon ein Weilchen, wie Sie merken. Wenn Sie bei dieser Semester-Soap interessiert, was früher geschah, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in den großen Mund des Internets. Da finden Sie auf den Seiten der Hochschule Konstanz und wenn Sie dann zu den Studiengängen Kommunikationsdesign gehen, ein Online-Archiv mit Tonaufnahmen aus den ganzen Reihen vorher, also den 22 Reihen vorher, haben wir mittlerweile über 200 Tonaufnahmen online stehen, die Sie sich direkt anhören können an Ihrem Rechner oder herunterladen können für private Zwecke, alles kostenfrei. Was für ein Service, wo kriegt man denn so viel noch umsonst? Also bei uns. Wir haben uns überlegt, in dem Semester mit Ihnen ein bisschen anzuschauen, wie es um die Demokratie bestellt ist. Es geht bei den Vorträgen, die wir haben, 13 an der Zahl. Sie können sich nachher dieses nette Programm mitnehmen. Da steht übrigens auch die Internetadresse drin mit dem Tonarchiv. Wir haben uns vorgenommen, bei diesen Vorträgen jetzt nicht zwingend das zu diskutieren, was Sie in der tagesaktuellen Presse und so weiter in den Medien schon diskutiert finden in diesem spannenden Wahljahr, sondern ein wenig die Hintergründe zu betrachten, ein paar grundlegende Fragen zu diskutieren rund um das Thema Demokratie und ihren Wahlmöglichkeiten. Heute Abend haben wir zu Gast Professor Dr. Erich Schön. Er hat gelehrt an der Universität zu Köln, und zwar Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik, ist ein ausgewiesener Experte im Bereich der Leseforschung. Falls Ihnen die Stiftung Lesen etwas sagen sollte und deren Ihre Studien, dann haben Sie schon etwas von Herrn Schön mal in der Hand gehabt, weil er genau diese Forschung über viele Jahre hinweg betrieben hat im Auftrag dieser Stiftung Lesen. Heute Abend wird er uns etwas erzählen über einen wichtigen historischen Kontext. Wenn wir heute über Demokratien denken und diskutieren, dann ist es sicher immer sinnvoll, einen Blick in die Zeit der Aufklärung zu werfen. Herr Schön hat mir vorher gesagt, der hat mindestens 3 Jahre seines Lebens eigentlich im 18. Jahrhundert verbracht. Also, da werden Sie heute ein paar Mitbringsel zu Gehör bekommen. Im Anschluss an seinen Vortrag machen wir das wie immer. Wir zwei stehen hier vorne und Sie können Fragen stellen und die Fragen, die Sie stellen, die werde ich nochmal für unsere Tonaufnahme, dass die in der Diskussion auch protokolliert ist, zusammenfassen und Herr Schön wird Ihnen dann Rede und Antwort stehen. Aber jetzt vergnügen wir uns erstmal mit einem Ausflug in die Zeit der Aufklärung, schauen an, was das mit Bildung zu tun hat und was das wiederum alles womöglich mit Volksherrschaft zu tun hat. Viel Vergnügen bei dem Vortrag. Erich Schön.
Ja, meine Damen und Herren, was heißt Aufklärung? So lautete die Frage, die eine Preisfrage, die gestellt wurde und die eine Reihe von Gelehrten beantwortet haben. Aufklärung ist, so haben wir das in der Schule gelernt, als wir Kants Aufsatz zu dieser Frage durchgenommen haben, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Kants Aufsatz ist aber gar nicht charakteristisch für die Aufklärung. Typischer ist der Aufsatz von Moses Mendelssohn, das ist der zweite von links hier. Er, Moses Mendelssohn, gibt im selben Jahr wie Kant, 1784, eine Bestimmung der Aufklärung in Übereinstimmung mit dieser. Kant gibt die Bestimmung so, dass daraus ein Abgesang auf die Aufklärung wird. Es ist aber kein Zufall, dass der Aufsatz von Kant prominent wurde und seit 200 Jahren Kant und nicht Mendelssohn unser Bild der Aufklärung bestimmt. Ich werde nachher etwas andeuten, warum das so ist. Vorab nur so viel. Es besagt vielleicht mehr über die Ideologie und Mentalitätsgeschichte des 19. Jahrhunderts als über die Aufklärung. Kants Schüler Schiller hat, obwohl selbst aus der Aufklärung hervorgegangen, aber durch seine Kant-Lektüre zum Kritiker der Aufklärung geworden, denn Kant ist eigentlich ein Kritiker der Aufklärung. Schiller also hat in Auseinandersetzung mit Rousseau, der Herr ganz links, die Ambivalenzen der Aufklärung zur Basis seiner Kunsttheorie gemacht. In seiner, Schillers Tradition, ist Horkheimer und Adornos Dialektik der Aufklärung das Denkmuster für die historische Erforschung der Aufklärung geworden. Schillers Kritik an der Aufklärung ist der Ausgangspunkt seiner Briefe über die ästhetische Erziehung von 1793 und 95. Diese Kritik erscheint auf den ersten Blick geradezu aktuell. Der Nutzen ist das große Idol der Zeit, dem alle Kräfte fronen und alle Talente huldigen sollen. Die Aufklärung des Verstandes, deren sich die verfeinerten Stände nicht ganz mit Unrecht rühmen, zeigt im Ganzen so wenig einen veredelnden Einfluss auf die Gesinnungen, dass sie vielmehr die Verderbnis durch Maximen befestigt. Die Verderbnis befestigt. Wir verleugnen die Natur auf ihrem rechtmäßigen Felde, um auf dem Moralischen ihre Tyrannei zu erfahren. Und indem wir ihren Eindrücken widerstreben, nehmen wir unsere Grundsätze von ihr an. Die Kultur selbst war es, welche der neueren Menschheit diese Wunde schlug. Auseinandergerissen wurden jetzt der Staat und die Kirche, die Gesetze und die Sitten. Der Genuss wurde von der Arbeit, das Mittel vom Zweck, die Anstrengung von der Belohnung geschieden. Ewig nur an ein einzelnes kleines Bruchstück des Ganzen gefesselt, bildet sich der Mensch selbst nur als Bruchstück aus. Ewig nur das eintönige Geräusch des Rades, das er umtreibt im Ohre, entwickelt er nie die Harmonie seines Wesens. Und anstatt die Menschheit in seiner Natur auszuprägen, wird er bloß zu einem Abdruck seines Geschäfts, seiner Wissenschaft. Hegel hat wenig später dieses Auseinandergerissensein, diese Entzweiung mit dem Begriff der Entfremdung beschrieben. Und ein anderer, heute etwas aus der Mode gekommener Philosoph im 19. Jahrhundert hat ihn entfaltet. Aber seit Rousseau ist die Frage der Entfremdung und ihrer Aufhebung der Dreh- und Angelpunkt des aufklärerischen Diskurses und immer verbunden mit der Funktionsbestimmung von Bildung. In dieser durch Diskurstradition hat dann Humboldt, der Herr ganz rechts, Schillers Gedanken schulorganisatorisch umgesetzt. Historischer Hintergrund für das neue Konzept von Bildung im 18. Jahrhundert sind die sozialgeschichtlichen Entwicklungen, die Entstehung des neuen Bürgertums. Und das heißt, der neue Bildungsbegriff ist sozialgeschichtlich an das Bürgertum gebunden. Das alte Bürgertum meinte eine Rechtsposition und damit einen Stand. Das neue Bürgertum bestand in Deutschland einerseits aus Wirtschaftsbürgern und aus Beamten. Anders als in England und Frankreich, wo die Entstehung des Bürgertums vor allem aus den wirtschaftlichen Zusammenhängen heraus erfolgte, spielten hier in Deutschland gebildete bürgerliche Beamte die zentrale Rolle. Das ist erklärbar aus den Bedingungen des Wiederaufbaus nach dem Dreißigjährigen Krieg und durch die territoriale Zersplitterung. Der Absolutismus bedeutete die Entmachtung des niederen Adels durch den Zusammenhang des jeweiligen lokalen Souveräns mit den wirtschaftlich aktiven Bürgern auf der Basis komplementärer Interessen, gewissermaßen im Tausch Kredite gegen Gewerbeprivilegien, aber auch dadurch, dass die Territorialherren und die Reichsstädte andererseits Bürgerliche als Verwaltungs-, Finanz- und Wirtschaftsfachleute in ihren Dienst nahmen. Das war möglich, weil Bürgerliche ihre Söhne auf die neuen Universitäten und Akademien schickten und sie so eine qualifizierte Ausbildung hatten, die der Adel zunächst nicht aufzuweisen hatte, vor allen Dingen in den sogenannten Polizeiwissenschaften, also Jus, Kameralistik und so weiter. Und sie für den Dienst, für die Verwendung in der öffentlichen Verwaltung bildete, das heißt brauchbar machte. Das heißt, hier haben wir den Beginn des modernen Bildungsbegriffs und den Begriff der Verwendung, den gibt es bei Beamten ja heute noch. Zur Konkurrenz von adligen Hof- und bürgerlichen Verwaltungsämtern kann ich ja nicht viel ausführen, stattdessen nur eine kleine Miniatur. In Lessings Emilia Galotti hat der adlige Marchese Marinelli als Kammerherr ein Hofamt und er organisiert in dieser Funktion die Liebesangelegenheiten des Fürsten. Wir kennen das ja. Er hat aber politisch, wie es im Text heißt, auf die Geschicke des ganzen Landes keinen Einfluss. Der bürgerliche Rat Rota als studierter Jurist hat ein Verwaltungsamt. Und nun kommt, nach dem Lacherfolg, den Lessing hat, wenn er morgens um 7 einen Prinzen am Schreibtisch sitzen und arbeiten lässt, da lachte das ganze bürgerliche Parterre lauthals, dann kommt er: Der Prinz, kommen Sie, Rota, kommen Sie. Hier ist, was ich diesen Morgen erbrochen. Sie werden von selbst sehen, was darauf zu verfügen. Wenig später, der Prinz, was sonst? Etwas zu unterschreiben? Ein Todesurteil wäre zu unterschreiben. Recht gern, nur her damit, geschwind. Camillo Rota stutzig und dem Prinzen starr ansehend. Ein Todesurteil, sagte ich. Der Prinz, ich höre ja wohl, es könnte schon geschehen sein, ich bin eilig. Camillo Rota, seine Schriften nachsehend, nun habe ich es doch wohl nicht mitgenommen. Verzeihen Sie, gnädiger Herr, es kann Anstand damit haben bis morgen. Ich musste das Studenten immer erklären, wir verstehen diese Stelle gar nicht. Was Lessing hier macht, ist, dass er den Prinzen als kompletten Idioten darstellt. Er versteht nichts davon. Rat Rota ist es, der längst die politisch-strukturelle Macht hat. Er bereitet die politischen Entscheidungen vor, von denen der Fürst sowieso nichts versteht. Sie werden von selbst sehen, was darauf zu entscheiden. Er versteht es nicht. Und er, der bürgerliche Rat Rota, entscheidet, was er dem Fürsten zur Unterschrift vorlegt und was nicht. Das bürgerliche Herrschaftsinstrument heißt Bürokratie. Das Bürgertum, und damit bin ich bei dem Ergebnis dieser Ausführung, erlangt seine Position nicht in Opposition zum absolutistischen Staat, sondern aus dessen Inneren heraus. Das Bürgertum hatte noch nicht die Macht, aber es übte sie bereits aus. Das sahen auch die Zeitgenossen so. 1793 schreibt Knigge, in einer Ausführung über die Ursachen, warum wir vorerst in Deutschland wohl keine gefährliche politische Hauptrevolution zu erwarten haben. 93, die Franzosen sind schon dabei. Der durch Zurücksetzung gekränkte Thiers Etat hat in Frankreich, der dritte Stand, hat in Frankreich die Revolution bewirkt und den Volkshaufen getrieben. Woraus aber besteht bei uns größtenteils der Thiers Etat? Aus Fürsten, Dienern, Räten, Sekretarien, Beamten, Offizianten, Hoffaktoren, Lieferanten, Advokaten, Ärzten und dergleichen, die alle mehr oder weniger von dem brosamen Leben, welche von der Herren Tischen fallen. In Staaten aber, wo dies nicht also ist, wo zum Beispiel reiche Negozianten, Kapitalisten und Fabrikanten den Tiersitter ausmachen, herrscht entweder schon eine Art republikanischer Verfassung, wie namentlich in den nördlichen Reichsstädten, wo man kaum einen Begriff von Fürsten- und Adeldruck hat, oder wenn solche reiche und wichtige Männer in despotischen Staaten leben, so werden sie sehr geschont und geschmeichelt. Aus dieser Verwendung des frühen und mittleren 18. Jahrhunderts für den Staat speist sich jene Mentalität, die vor allem die Brauchbarkeit des Einzelnen für die Gesellschaft als Ziel sah. Auf Absolutismus, Aufstieg des modernen Bürgertums und Aufklärung sind drei Facetten derselben Sache. Sind ja auch gleichzeitig. Nicht etwa hintereinander, das war so das Geschichtsbild der DDR. Man setzt den Beginn der Aufklärung gern damit an, dass Thomasius 1687 die erste Vorlesung auf Deutsch hielt. Der Höhepunkt des Absolutismus war aber erst 50, 60 Jahre später. Schon lange vor 1800 zeichnet sich also jene soziale Formation ab, die in der Doppelung von Wirtschaftsbürgertum und Bildungsbürgertum eben mit dem Bildungsbürgertum Träger des kulturellen Lebens werden sollte im 19. Jahrhundert dann. Mit diesem Bürgertum, dem Neuen, entstand eine Schicht mit neuer materieller und geistiger Lebensweise und neuer Mentalität. Ihr Merkmal war Bildung. Bildung zunächst zur Erlangung eines Amtes, dann auch als Wert an sich in Profilierung gegenüber dem Adel. Bildung gehörte nicht zu dem, was einen Adligen ausmachte. Traditionell konnten Adlige oft nicht einmal lesen und schreiben. Und die Wortgeschichte stimmt auch damit überein. Zum pädagogischen Begriff wird Bildung erst etwa um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Jetzt zu Mendelssohn. Ich muss eine Vorbemerkung machen zu seinem Text, wo Mendelssohn von Geselligkeit, von geselligem Leben spricht, da würden wir heute von gesellschaftlichem oder auch von sozialem Leben sprechen. Also wenn er gesellig sagt, dann übersetzen wir das historisch mit gesellschaftlich oder auch sozial, von Soziabilität. Also seine Beantwortung der Frage, was heißt aufklären? Die Worte Aufklärung, Kultur, Bildung sind in unserer Sprache noch neue Ankömmlinge. Bildung, Kultur und Aufklärung sind Modifikationen des geselligen Lebens, Wirkungen des Fleißes und der Bemühungen der Menschen, ihren geselligen Zustand zu verbessern. Je mehr der gesellige Zustand eines Volkes durch Kunst und Fleiß mit der Bestimmung des Menschen in Harmonie gebracht worden, desto mehr Bildung hat dieses Volk. Bildung zerfällt in Kultur und Aufklärung. Jene scheint mehr auf das Praktische zu gehen, auf Güte, Feinheit und Schönheit in Handwerken, Künsten und Geselligkeitssitten, Objektive, auf Fertigkeit, Fleiß und Geschicklichkeit in jenen, Neigungen, Triebe und Gewohnheiten in diesen Subjektive. Je mehr diese bei einem Volke der Bestimmung des Menschen entsprechen, desto mehr wird demselben beigelegt. Und jetzt kommt seine Definition. Aufklärung hingegen scheint sich mehr auf das Theoretische zu beziehen, auf vernünftige Erkenntnis, objektiv, und Fertigkeit, subjektiv, zum vernünftigen Nachdenken über Dinge des menschlichen Lebens nach Maßgebung ihrer Wichtigkeit und ihres Einflusses in die Bestimmung des Menschen. Ich setze allezeit die Bestimmung des Menschen als Maß und Ziel aller unserer Bestrebungen und Bemühungen. Aufklärung verhält sich zur Kultur wie überhaupt Theorie zur Praxis, wie Erkenntnis zur Sittlichkeit, wie Kritik zur Virtuosität. Man kann also sagen, die Nürnberger haben mehr Kultur, die Berliner mehr Aufklärung. Die Franzosen mehr Kultur, die Engländer mehr Aufklärung. Die Chineser viel Kultur und wenig Aufklärung. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Die Griechen hatten beides, Kultur und Aufklärung. Sie waren eine gebildete Nation, so wie ihre Sprache eine gebildete Sprache ist. Diese Anschauung wird Humboldt dann später aufnehmen und die wird fürs 19. Jahrhundert eminent wichtig werden. Ferner lässt sich die Bestimmung des Menschen einteilen in erstens Bestimmung des Menschen als Mensch und zweitens Bestimmung des Menschen als Bürger betrachtet. In Ansehung der Kultur fallen diese Betrachtungen zusammen, indem alle praktische Vollkommenheiten bloß in Beziehung auf das gesellschaftliche Leben einen Wert haben. Also einzig und allein der Bestimmung des Menschen als Mitglied der Gesellschaft entsprechen müssen. Der Mensch als Mensch bedarf keiner Kultur, aber er bedarf Aufklärung. Das muss man etwas erklären. Bildung, Kultur und Aufklärung sind Modifikationen des geselligen Lebens, Wirkungen des Fleißes und der Bemühung der Menschen, ihren gesellschaftlichen Zustand zu verbessern. Was heißt das? Erstens, alle drei Dinge, Bildung, Kultur, Aufklärung, sind nicht Eigenschaften des Individuums, sondern Qualitäten der Gesellschaft. Das Zweite, dieser gesellschaftliche Zustand ist nicht statisch, sondern kann verändert, verbessert werden. Drittens, diese Veränderungen sind nicht Wirkungen einer göttlichen Vorsehung oder sonst einer transzendenten Instanz, sondern Bemühungen der Menschen, sondern sie sind von den Menschen selbst bewirkt. Und viertens schließlich, das ist das Ergebnis, die Verbesserung der Gesellschaft ist das Ziel, dem die Vervollkommnung des Einzelnen dient. Letztlich fällt die Bestimmung des Menschen mit der Verbesserung der Gesellschaft zusammen. Und weiter, je mehr der gesellige Zustand eines Volkes durch Fleiß und mit der Bestimmung des Menschen in Harmonie gebracht worden, desto mehr Bildung hat dieses Volk. Bildung ist also ein Maßstab, wie weit der Zustand einer Gesellschaft der Bestimmung des Menschen entspricht. Im Folgenden bestimmt er das noch genauer, das Verhältnis von Individuum, also Mensch als Mensch, und Gesellschaft, Mensch als Bürger. Wer ist verantwortlich für die Glückseligkeit, für das Glück, er spricht von Glückseligkeit, die im Verhalten der Menschen liegt, im Verhalten, das auf Vervollkommnung bedacht ist? Wer ist verantwortlich? Der Einzelne oder die Gesellschaft? Der Bürger oder der Staat? Die Verfassung des Menschen oder die Staatsverfassung? Für Mendelssohn ist weder die Obrigkeit noch die Staatsverfassung überhaupt, und zwar ganz gleich welcher Art die ist, verantwortlich. Vielmehr gehört es, das ist wieder seine Definition, zur Bestimmung eines jeden Menschen, die in ihm angelegten Fähigkeiten und Fertigkeiten zu vervollkommnen und dies mit dem Endziel der Vervollkommnung der Gesellschaft. Auf Adornos Frage, gibt es ein richtiges Leben im Falschen, hätte Mendelssohn geantwortet, ja. Ich rekonstruiere das Bildungskonzept der Aufklärung. Das Bildungskonzept der Aufklärung hat eine geschichtsteleologische Grundlage, nämlich den Aufklärungsoptimismus, so sprechen wir davon, nämlich Aufklärung heißt, unsere Freiheiten werden immer größer, alles wird immer besser. So formuliert das auch die Universalgeschichte. Alles wird immer besser und zwar durch das aufgeklärte Handeln der Menschen selbst. genauer. Dieses Bildungskonzept verschränkt eine geschichtsteleologische mit einer individualteleologischen Komponente. Dieser Optimismus der Aufklärung beruht auf konkreten Erfahrungen, die aber historisch neu sind. Das Erste ist, der Geschichtsprozess ist zu verstehen als eine Vorwärtsbewegung in einer erstrebten Richtung, also ein Fortschreiten auf das immer Bessere hin. Ausformuliert wird das, ich habe den Begriff schon erwähnt, im Konzept der Universalgeschichte als Geschichtsphilosophie der Aufklärung. Das impliziert, diese Vorwärtsbewegung impliziert ein historisches Differenzbewusstsein. Das Heute ist anders als das gestern war und das Morgen wird wieder anders sein. Folge ist jene moderne, für uns selbstverständliche Mentalität, für die ständiger Wandel zur Lebenserfahrung und zur Lebensperspektive gehört. Die Aufklärung macht die Erfahrung, mir ist wichtig, dass es eine Erfahrung ist und nicht eine abstrakte Einsicht, dass die Menschen durch ihr Handeln den Fortschritt bewirken und ihre Lage verbessern können. Ich gebe nur ein Beispiel, Ernährung. Die letzten epidemischen Hungersnöte in Deutschland waren in den Wintern 70 auf 71 und 71 auf 72. Epidemische Hungersnöte heißt, in Deutschland, in einigen Regionen Deutschlands starb ein Sechstel der Bevölkerung. Also die haben im Herbst noch gelebt und im Frühjahr waren sie tot, weil sie nichts zu fressen hatten. Danach griffen die modernen, in der Aufklärung entwickelten Verbesserungen der Lebensmittelversorgung, beispielsweise das sogenannte Getreide-Kartoffelsystem. Die Aufklärung war, damit bin ich einer mit der ich mich unbeliebt mache, wir haben nämlich ein falsches, weil zu geistesgeschichtliches Bild von der Aufklärung, das wird aber wohl nicht mehr zu korrigieren sein. Aufklärung war nicht zuerst ein Phänomen der Geistesgeschichte, sondern der praktischen Mentalität. Auch dafür ein Beispiel. Die Literaturgeschichte betont gerne die Zunahme der fiktionalen Literatur in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, weil sich so der Literatur, eine aufklärerische Funktion zudichten kann und so ihren Gegenstand aufwertet. Eindrucksvoller als die Leserevolution bei der Belletristik war aber die bei der Sach- und Fachliteratur. Zwar stieg von 1740 bis 1800 die Titelzahl der schönen Künste und Wissenschaften im Verhältnis 1 zu 12. Aber allein die Rubrik Landwirtschaft und Gewerbe stieg im Verhältnis 1 zu 27. Wie sagte Schiller, der Nutzen ist das große Idol der Zeit. Ein anderes Beispiel wäre das Gesundheitswesen, die Pockenimpfungen und solche Dinge. Neu ist, so in all diesen Bereichen, dass die Überwindung dieser Probleme Ergebnis eines gezielten, aufgeklärten Handelns war. Genau das war die Erfahrung, von der der aufklärerische Diskurs ausging. Weiter. Der Bildungsbegriff der Aufklärung ist zunächst politisch-gesellschaftlich. Das heißt, auf politische Wirksamkeit und auf die Gestaltung der Gesellschaft bezogen. Am Beispiel Mendelssohn habe ich das gezeigt. Bildung heißt, und zwar zunächst sowohl transitiv wie reflexiv, nützt jemand anderes, aber auch sich selbst nützlich machen für die bürgerliche Gesellschaft, für die bürgerliche Gemeinschaftskultur. Weiterhin, der Bildungsbegriff der Aufklärung ist zweckorientiert. Und der Zweck ist Gesellschaftlichkeit, Soziabilität. Nützlichkeit im Sinne von Soziabilität enthält auch die bürgerlichen Tugenden. Wir sprechen heute von Sekundärtugenden, Fleiß, Disziplin etc. Es gibt also einen Zusammenhang, Aufklärung, Disziplinierung und Bildung. Das Konzept der Soziabilität bezieht sich auf diese Tugenden. Der viel zitierte Satz von Lessing im Briefwechsel mit Mendelssohn und Nicolai, wohlgemerkt während Mendelssohn gerade Rousseau übersetzte: Der mitleidigste Mensch ist der beste Mensch, zu allen gesellschaftlichen Tugenden der aufgelegteste, zu allen gesellschaftlichen Tugenden. Wir übersetzen heute notabene Mitleid mit Empathie, also der zentralen modernen Interaktionskompetenz. Derjenige also, dessen soziale Interaktionsfähigkeit am weitesten ausgebildet ist, der ist gesellschaftlich gebildet und der beste Mensch. Ein weiteres, der Bildungsbegriff der Aufklärung ist rational, vernünftig. Und das heißt, vernünftig im Diskurs der Aufklärung, nicht durch Autorität zu begründen, sondern durch Diskurs. Die Tugenden, von denen ich gesprochen habe, sind benennbar. Sie können im rationalen Diskurs argumentativ ausgehandelt werden. Im Diskurs der Aufklärung ist vernünftig damit gleichzeitig der Gegenbegriff zu unvernünftig, und unvernünftig ist gleichbedeutend mit durch Autorität festgelegt. Also das explodiert etwas, wenn man dem näher nachgeht. Autorität heißt unvernünftig. Und schließlich als letzten Punkt, der Bildungsbegriff der Aufklärung ist arbeitshaft. Jede Arbeit bildet, heißt es an einer Stelle bei Mendelssohn. Das ist zunächst gegen den Adel gerichtet. Arbeit ist keine adlige Kategorie. Aufklärung heißt auch Disziplinierung und Ernüchterung. Wolfgang Schiefelbusch, vielleicht kennt das der eine oder andere von Ihnen, hat beschrieben, dass wir uns Alteuropa als ständig leicht alkoholisiert vorstellen müssen. Erst im späten 17. und im 18. Jahrhundert wurden Wein und Bier durch die bürgerlichen Wachmacher, Kaffee und Tee, abgelöst. In der Struktur des Denkens der Aufklärung bleibt dabei das christliche Modell erhalten. Wir sprechen seither, oder wir bezeichnen das als den anthropologischen Dreischritt. Aber er setzt zunächst ein mit einer Transformation des Christlichen. Im Paradies gab es noch keine Arbeit, aber es gab auch noch kein Bewusstsein und insofern keine Menschheit. Aufklärung, Kant jetzt, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung, des Mutes liegt, sich seiner ohne die Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Und hier kommen wir so langsam zu dem Konzept. Ich sagte schon, es ist eine Art Transformation des christlichen Bildes. Der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, das ist gewissermaßen das Essen vom Baum der Erkenntnis. Erst dadurch wird der Mensch zum Menschen. In der Bibel heißt es, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Ein Affe hat kein Bewusstsein davon, nackt zu sein. Bewusstsein von sich selbst als Mensch, das aber heißt Entzweiung von der Natur, Entfernung von der Natur. Also notwendigerweise, zwangsläufig, bedeutet Aufklärung, Menschsein, Entfremdung. Die Folge ist aber auch, deswegen die Arbeitshaftigkeit, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Also die Transformation aus dem Christlichen. Wo liegt jetzt der Unterschied zwischen Mendelssohn und Kant? Kant geht es um den Einzelnen, um das Individuum. Sein Ideal ist die Freiheit des Einzelnen. Beide, Mendelssohn und Kant, unterscheiden den Menschen als Mensch beziehungsweise den Mensch als Bürger, also die Terminologie bei Mendelssohn. Bei Kant unterscheidet den öffentlichen Gebrauch der Vernunft und den Privatgebrauch. Der öffentliche Gebrauch seiner Vernunft muss jederzeit frei sein und der allein kann Aufklärung unter Menschen zustande bringen. Der Privatgebrauch derselben aber darf öfters sehr enger eingeschränkt sein. Den Privatgebrauch nenne ich denjenigen, den er in einem bürgerlichen Posten oder Amte von seiner Vernunft machen darf. Dass für Kant nicht mehr die Gesellschaft, sondern die Freiheit des Einzelnen im Fokus steht, macht den Unterschied zu Mendelssohn aus. Deshalb ist Mendelssohn typischer für die Aufklärung, während Kant eigentlich bereits die Klassik begründet. Konsequenterweise sagt Kant dann auch, wohlgemerkt im Jahr 1784, nicht erst nach dem Terror in Frankreich, durch eine Revolution wird vielleicht wohl ein Abfall von persönlichem Despotismus und gewinnsüchtiger oder herrschsüchtiger Bedrückung, aber niemals wahre Reform der Denkungsart zustande kommen. Ich habe vom Aufklärungsoptimismus gesprochen. Dieser Optimismus wird durch drei Momente erschüttert oder zumindest irritiert. Das erste ist Rousseau. In dem sogenannten ersten Diskurs auf Deutsch hat die, also publiziert in Deutschland unter dem Titel, hat die Wiederherstellung der Wissenschaften und Künste dazu beigetragen, die Sitten zu reinigen. Führt er das aus, und damit ist er mit seinem Namen verbunden. Das zivilisatorisch-gesellschaftlicher Fortschritt, der, wie die Aufklärung glaubte, immer zum Besseren geht, bedeutet, so Rousseau, zwangsläufig Entfremdung von der Natur. Die Natur ist gut, die Gesellschaft, und zwar jede Gesellschaft, ist schlecht. Deshalb seine Forderung zurück zur Natur. Mit den Überzeugungen der Aufklärer war das nicht zu vereinbaren. 1776 veröffentlicht Mendelssohn seine Übersetzung, also die Rousseauschen Schriften sind meistens von Mendelssohn übersetzt und in Deutschland publiziert worden. 1776 also veröffentlicht Mendelssohn seine Übersetzung des Diskurs über den Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen, zusammen mit einem Sendschreiben an Herrn Magister Lessing, also einem Begleitkommentar. Und in diesem Begleitkommentar an den Herrn Magister Lessing schreibt er, hätte Rousseau statt einer allgemeinen Verurteilung aller menschlichen Gesellschaften nur wieder gewisse verderbliche Staatsverfassungen geeifert, hätte er die Laster aufgedeckt, die mit diesen Staatsverfassungen verbunden sind, so würden alle rechtschaffenen Gemüter seine Ausführung mit ebenso viel Lob krönen als seinen Vortrag. Rousseau verneinte nicht die Aufklärung, aber er macht bewusst, dass der Fortschritt mit Verlusten an anderer Stelle bezahlt werden musste. Das zweite war das Erdbeben von Lissabon. Am 5. November 1755, der Feiertag aller Heiligen, ereignete sich ein Erdbeben, Stärke 8,5 bis 9. Das Epizentrum lag südwestlich von Lissabon im Atlantik, sodass es zu einem Tsunami kam. Dem Beben fielen etwa 90.000 der 275.000 Einwohner Lissabons zum Opfer. Etwa 85% aller Gebäude Lissabons wurden zerstört. Der erste Zeitungsbericht, der Deutschland erreichte. Am Tage aller Heiligen, des Morgens 9 Uhr, fühlte man durch ganz Portugal und hauptsächlich in der Stadt Lissabon ein solches erschreckliches Erdbeben, als jemals in irgendeinem Weltteile gewesen ist. Diese Stadt, welche die reichste in ganz Europa war, welche alle Nationen mit Diamanten versah, wo fast nichts als Gold im Schwange ging, ist gegenwärtig nichts als ein Steinhaufen, worunter mehr als 30.000 Menschen lebendig begraben wurden. Wie man heute weiß, waren es im Ganzen dann sogar 90.000. Dieses Weltereignis löste heftige Kontroversen aus. Goethe gibt in seinem Dichtung und Wahrheit eine sehr ausführliche autobiografische Schilderung. Durch ein außerordentliches Weltereignis wurde jedoch die Gemütsruhe des Knaben zum ersten Mal im Tiefsten erschüttert. Am 1. November, das stimmt nicht, es war der 5., 1755 ereignete sich das Erdbeben von Lissabon und der führt das sehr lange aus. Die unglücklichen Übriggebliebenen sind dem Raube, dem Morde, allen Misshandlungen bloßgestellt. Und so behauptete von allen Seiten die Natur ihre schrankenlose Willkür. Der Knabe, der alles dieses wiederholt vernehmen musste, war nicht wenig betroffen. Gott, der Schöpfer und Erhalter des Himmels, hatte sich, indem er die Gerechten mit den Ungerechten gleichem Verderben preisgab, keineswegs väterlich bewiesen. Vergebens suchte das junge Gemüt, sich gegen diese Eindrücke herzustellen, welches überhaupt umso weniger möglich war, als die Weisen und Schriftgelehrten selbst sich über die Art, wie man ein solches Phänomen anzusehen habe, nicht vereinigen konnten. Die Kirche bekam durch diese Katastrophe zunächst Oberwasser. Das Erdbeben war die Strafe Gottes für die Sünden der Menschen, vor allen Dingen über diese sündhafte Aufklärung. Dabei gab es aber ein Problem. Das Erdbeben hatte alle Kirchen der Stadt zerstört und zehntausende Gläubige sterben lassen, die gerade die Messe besucht hatten. Das Rotlichtviertel und das Kneipenviertel und Vergnügungsviertel blieb aber völlig verschont. Sollte das etwa heißen, Saufen, Huren, Glücksspiel ist Gott wohlgefällig, in der Kirche beten wird von Gott bestraft? Da konnte irgendwas bei der kirchlichen Argumentation nicht stimmen. Die Kirche musste sich also doch die Theodizee-Frage stellen lassen: Was soll das für ein Gott sein, der so etwas zulässt? Lag es dann nicht näher anzunehmen, dass es keinen Gott gibt? Aber auch die Aufklärer hatten ein Problem damit. Für sie galt ja, die Natur ist gut, die Gesellschaft ist schlecht. Das Erdbeben stellte die Aufklärer vor die Frage: Ist die Natur, die so etwas macht, vielleicht doch nicht gut, sondern sogar böse? In der Formulierung Goethes: Und so behauptete von allen Seiten die Natur ihre schrankenlose Willkür. Und zu der Natur sollen wir zurück? Es dauerte eine Weile, bis die Aufklärung die Antwort auf diese Frage fand, nämlich dass Phänomene der Natur nicht nach moralischen Kategorien zu beurteilen sind. Das dritte Moment, das den Aufklärungsoptimismus irritierte, war die Französische Revolution. Die wurde von den deutschen Intellektuellen zunächst begrüßt. Das änderte sich aber, als im Terror zu Tausenden die Köpfe abgehackt wurden. Schiller im Lied von der Glocke: Wenn sich die Völker selbst befreien, da kann die Wohlfahrt nicht gedeihen. Weh, wenn sich in dem Schoß der Städte der Feuerzunder still gehäuft, das Volk zerreißend seine Kette zur Eigenhilfe schrecklich greift. Freiheit und Gleichheit hört man schallen, der ruhige Bürger greift zur Wehr, die Straßen füllen sich, die Hallen und Bürgerbanden ziehen umher. Da werden Weiber zu Hyänen und treiben mit Entsetzen Scherz. Noch zuckend mit des Panthers Zähnen zerreißen sie des Feindes Herz. Nichts Heiliges ist mehr, es lösen sich alle Bande frommer Scheu. Der Gute räumt den Platz dem Bösen und alle Laster walten frei. Gefährlich ist, den Leut zu wecken, verderblich ist des Tigers Zahn. Jedoch der schrecklichste der Schrecken, das ist der Mensch in seinem Wahn. Demokratie, Herrschaft des Volkes, das ist der Mensch in seinem Wahn. Notabene, wohlgemerkt, das Lied von der Glocke mussten bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts 150 Jahre lang alle Schüler in Deutschland auswendig lernen. Das ist der Ausgangspunkt für Schillers Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen und die Abhandlung über naive und sentimentalische Dichtung. Auch diese beiden Texte sind eminent wichtig für die Ideologie und die Mentalität des 19. Jahrhunderts in Deutschland. Sie waren Pflichtlektüre am humanistischen Gymnasium bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Aber eben sozusagen als Formulierung der Ideologie des 19. Jahrhunderts so wichtig, so aufschlussreich für uns. Wir verleugnen die Natur und eben, das ist, knüpft an das Eingangszitat, wir verleugnen die Natur und indem wir ihren Eindrücken widerstreben, nehmen wir unsere Grundsätze von ihr an. Die Kultur selbst war es, welche der neueren Menschheit diese Wunde schlug. Auseinandergerissen wurden jetzt der Staat und die Kirche, die Gesetze und die Sitten, der Genuss wurde von der Arbeit, das Mittel vom Zweck, die Anstrengung von der Belohnung geschieden. Ewig nur an ein einzelnes, kleines Bruchstück des Ganzen gefesselt, bildet sich der Mensch selbst nur aus Bruchstück aus. Der Unterschied liegt in der Antwort auf die Frage, wie diese Entzweiung, diese Entfremdung wieder aufgehoben werden kann. Erinnern wir uns, Rousseau sagt, Entfremdung entsteht durch die Gesellschaftlichkeit und wir müssen zur Natur zurückkehren. Das heißt, er argumentiert gegen die Gesellschaftlichkeit, auch gegen die Geschichtlichkeit des Menschen. Mendelssohn sagt, die Verbesserung der Gesellschaft durch die Vervollkommnung des Einzelnen, ich erinnere an seinen Satz, in dem alle praktische Vollkommenheiten bloß in Beziehung auf das gesellschaftliche Leben einen Wert haben. Die Französische Revolution versuchte die unmittelbare Veränderung der Gesellschaft, dann seien die Bedingungen gegeben, dass die Entfremdung des Menschen aufgehoben wird. Auch bestimmte spätere Revolutionen haben das sehr ähnlich gesehen. In Schillers Augen ist das gescheitert. Das zeigt die Erfahrung des Terror. Da werden Weiber zu Hyänen. Und deswegen gibt Schiller eine andere Antwort. So muss man jeden Versuch einer solchen Staatsveränderung so lange für unzeitig und jede darauf gegründete Hoffnung so lange für chimärisch erklären, also Französische Revolution, bis die Trennung in dem inneren Menschen wieder aufgehoben und seine Natur vollständig genug entwickelt ist, um selbst die Künstlerin zu sein und der politischen Schöpfung der Vernunft ihre Realität zu verbürgen. Also, zuerst die Aufhebung der Entfremdung im einzelnen Individuum, dann die Veränderung der Gesellschaft. Umgedreht, also wie die Französische Revolution. Schiller greift das Modell auf, das die Aufklärung dem Christlichen entgegengesetzt hatte. Es geht auch hier um die mit der Zivilisation gegebene Entfremdung und ihre Wiederaufhebung. So sind die beiden Abhandlungen Schillers, also die Briefe über die ästhetische Erziehung und über naive und sentimentalische Dichtung, vor allem eine Auseinandersetzung mit Rousseau, mit dem er sich ständig streitet. Schiller sieht die Natur ambivalent, nicht mehr nur gut. Einerseits ist sie, wie bei Rousseau, der Zustand vor der Entfremdung. Natur in dieser Betrachtungsart ist uns nichts anderes als das freiwillige Dasein, das Bestehen der Dinge durch sich selbst, die Existenz nach eigenen und unabänderlichen Gesetzen. Sie kann aber nicht mehr das Ziel sein, zu dem man zurückkehren will. Aber ihre Vollkommenheit ist nicht ihr Verdienst, weil sie nicht das Werk ihrer Wahl ist. Das heißt, Bewusstheit, Freiheit, Wahl, Vernunft sind nicht Merkmale der Natur, sondern sie setzen die Gesellschaftlichkeit voraus. Und Schiller weiter: Wir sehen als denn in der unvernünftigen Natur nur eine glücklichere Schwester, die in dem mütterlichen Hause zurückblieb, aus welchem wir im Übermut unserer Freiheit heraus in die Fremde stürmten. Und etwas weiter: Allen Übeln der Kultur musst du mit freier Resignation dich unterwerfen. Also er hat ziemlich viel Kant gelesen, ist schon klar. Muss sie als die Naturbedingung des einzig Guten respektieren. Schiller gibt also eine andere Antwort als Rousseau. Nicht durch die Rückkehr zur Natur ist die gesellschaftliche Entfremdung aufzuheben, sondern durch die Kultur und das Fortschreiten über diese Kultur hinaus. Jene Natur, die du dem Vernunftlosen neidest, ist keiner Achtung, keiner Sehnsucht wert. Sie liegt hinter dir. Sie muss ewig hinter dir liegen. Verlassen von der Leiter, die dich trug, bleibt dir jetzt keine andere Wahl mehr, als mit freiem Bewusstsein und Willen das Gesetz zu ergreifen oder rettungslos in eine bodenlose Tiefe zu fallen. Rousseau hatte mit seinem Zurück die Geschichtlichkeit des Menschen negiert. Schiller setzt unter dem Einfluss, muss man dazu sagen, ist nicht sein eigener Gedanke, unter dem Einfluss von August Ludwig Schlözer, von dem er auch schon seine Antrittsvorlesung abgeschrieben hatte, die Menschheitsgeschichte gleich mit dem organischen Wachstum eines Lebewesens. Damit sieht er den Menschen als historisches Wesen und die Entwicklung als zwangsläufig, so wie aus einem Kind ein Erwachsener wird. Der Dichter führe uns nicht rückwärts in unsere Kindheit, um uns mit den kostbarsten Erwerbungen des Verstandes eine Ruhe erkaufen zu lassen, die nicht länger dauern kann als der Schlaf unserer Geisteskräfte. Er mache sich die Aufgabe einer Idylle, welche den Menschen, der nun einmal nicht nach Arkadien zurück kann, bis nach Elysium führt. Das heißt, als Erwachsene können wir dem verlorenen Paradies der Kindheit nachtrauern, aber wir können nicht wieder zu Kindern werden. Wenn wir das versuchen, dann werden wir nicht kindlich, sondern kindisch. Und Schiller weiter: Nicht durch Veränderung der Gesellschaft, durch die Bildung des Menschen für die Gesellschaft, sondern in individueller Vervollkommnung ist die Entfremdung aufzuheben. Also von Kant her. Das poetologische Modell oder das Modell, das zunächst als poetologisches angelegt war, geriet dem Geschichtsprofessor Schiller zu einer Geschichtsphilosophie, genauer zu einem universellen Geschichtsmodell. Dieser Weg, so Schiller, ist übrigens derselbe, den der Mensch überhaupt im Einzelnen als im Ganzen einschlagen muss. Die Natur macht ihn mit sich eins, die Kunst trennt und entzweit ihn, Entfremdung, durch das Ideal kehrt er zur Einheit zurück. Weil aber das Ideal ein unendliches ist, das er niemals erreicht, so kann der kultivierte Mensch in seiner Art niemals vollkommen werden, wie doch der natürliche Mensch es in der seinigen zu werden vermag. Daraus ergibt sich also, dass eine neue Variante, eine weitere Variante des anthropologischen Dreischritts. Im Christentum war es das Paradies gewesen, mit dem Sündenfall, dann das irdische Leben, wo der Mensch sich bewähren soll, und dann als dritter Schritt entweder der Himmel oder die Hölle, also Belohnung oder Bestrafung. Die Aufklärung hatte gesetzt, die Natur als Zustand des vor der Entfremdung, die Gesellschaft als Zustand der Entfremdung und die Vervollkommnung der Gesellschaft, Mendelssohn, als dritter Schritt oder beziehungsweise bei Rousseau dann eben die Rückkehr zu einer idealisierten Natur als Aufhebung der Entfremdung. Schiller, und ich habe auch den Namen Humboldt gleich schon dazu gesetzt, verändern das wieder neu. Die Natur, Zustand vor der Entfremdung, die Gesellschaft und als Ziel oder als Ideal, das Ideal. Wie ist das Ideal zu erreichen? Nur im Medium der Kunst. In der Realität kann es nicht erreicht werden, sonst wird es ja nicht die Realität transzendieren. Es kann immer nur sein Ideal. Im nächsten Schritt wird Ihnen das Geschichtsmodell zu einer anthropologischen und nicht mehr nur historischen Typologie. Also der anthropologische Dreischritt sieht jetzt so aus. Natur, das ist die Frau. Die Gesellschaft, Entfremdung, das ist der Mann. Und das Ideal, in dem die Entfremdung wieder aufgehoben ist, das ist der Mensch, und zwar gedacht als geschlechtsloses Wesen. Schiller in Naive und sentimentalische Dichtung. Dem anderen Geschlecht hat die Natur, also dem zweiten Geschlecht, den Frauen, hat die Natur in dem naiven Charakter seine höchste Vollkommenheit angewiesen. Weil aber die herrschenden Grundsätze bei der weiblichen Erziehung mit diesem Charakter in ewigem Streit liegen, so ist es dem Weibe im Moralischen ebenso schwer als dem Mann im Intellektuellen, mit den Vorteilen der guten Erziehung jenes herrliche Geschenk der Natur unverloren zu behalten. Das muss man schon langsam auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, wenn eine Frau durch Erziehung, Bildung für das gesellschaftliche Leben kompetent gemacht wird, verliert sie ihre natürliche Fähigkeit, ohne Reflexion das Richtige zu tun. Wenn ein Mann sich den Gesetzen der intellektuellen Vernunft unterwirft, verliert er seine geistige Freiheit, seine Genialität, seine Kreativität. Und weiter Schiller in einem Brief an Humboldt, 1795. Ich muss Sie hier an Ihre eigenen Begriffe von den Geschlechtern und deren Verhältnis zur geschlechtslosen Menschheit erinnern. Gegen die Frau betrachtet, hören Sie genau zu, das ist so, das kann nur Schiller. Gegen die Frau betrachtet ist der Mann mehr ein bloß möglicher Mensch, aber ein Mensch in einem höheren Begriff. Gegen den Mann gehalten ist die Frau zwar ein wirklicher, aber ein weniger gehaltreicher Mensch. Gibt man aber ihre spezifischen Unterschiede an, so wird man den Mann immer durch einen höheren Gehalt und eine unvollkommenere Form, die Frau durch einen niedrigeren Gehalt, aber eine vollkommenere Form unterscheiden. Auf dieser Basis entwirft dann Humboldt sein Bildungskonzept. Sein Kern oder der Kern dieses Konzepts ist die in der Aufklärung allgemein gewordene Sicht, dass die Gesellschaftlichkeit des Menschen zugleich seine Entfremdung oder wie Schiller noch sagt, seine Entzweiung mit der Natur bedeutet. Humboldt beantwortet die Frage, wie denn der Mensch in Überwindung dieser Entzweiung wieder zu einem Ganzen werden kann. Schiller setzte, also begrifflich etwas verwirrend, weil die Kunst ja zunächst auch das ist, was die Gesellschaft von der Natur unterscheidet, hier die Kunst ein. Er sagt dann, Kunst in einem ersten, Kunst in einem zweiten Sinne. Die Kunst ist es jedenfalls. An diese Stelle setzt Humboldt Bildung. Mit der Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen kann der Mensch seine Entfremdung aufheben. Der wahre Zweck des Menschen, so Humboldt in einer Schrift, Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen, eine der Geburtsurkunden des deutschen Liberalismus. Der wahre Zweck des Menschen, nicht der, welchen die wechselnde Neigung, sondern welchen die ewig unveränderliche Vernunft ihm vorschreibt, ist die höchste und proportionierlichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen. Also Aufhebung der Entzweiung, Bildung zu einem Ganzen. Zu dieser Bildung ist Freiheit die erste und unerlässlichste Bedingung. Allein außer der Freiheit erfordert die Entwicklung der menschlichen Kräfte noch etwas anderes, Mannigfaltigkeit der Situationen. Also da aus diesem Kern heraus entwickelt Humboldt sein ganzes Bildungskonzept, das er dann als preußischer Bildungsminister umgesetzt hat. Noch weiter geht Pestalozzi im Anschluss daran. Der Mensch, so Pestalozzi, sei durch Bildung das Werk seiner selbst. Dieses Moment der Autoreflexivität, also der Mensch kann nicht von außen, etwa durch Lehrer, gebildet werden, er kann nur sich selbst bilden. Dieses Moment der Autoreflexivität benutzt die Pädagogik heute zur Abgrenzung von Erziehung oder Sozialisation. Bildung. Aber das heißt auch, die pestalozzische Formulierung, Mensch im eigentlichen Sinne ist der Mensch nur als Gebildeter. Humboldt führt dann auch aus, was sein Freund Schiller bezüglich der Frauen und ihrer größeren Nähe zur Natur nur angedeutet hatte. So sind die Weiber eigentlich dem Ideale der Menschheit näher als der Mann. Und wenn es nicht unwahr ist, dass sie es seltener erreichen als er, so ist es vielleicht nur, weil es überall schwerer ist, den unmittelbaren steilen Pfad als den Umweg zu gehen. Es wäre zum Lachen, wenn es nicht so ernsthaft wäre, wenn das nicht so massive, konkrete Folgen im 19. Jahrhundert gehabt hätte. Die schulorganisatorische Umsetzung dieser Ansichten durch Humboldt im 19. Jahrhundert, humanistisches Gymnasium, hatte zahlreiche, überaus konkrete, praktische Konsequenzen. Und damit sind wir, ich habe es am Anfang angedeutet, warum Kant populär wurde, so einflussreich wurde, nicht Mendelssohn. Damit sind wir bei der Mentalität und Ideologie des 19. Jahrhunderts. Beispiel: Wenn die Frauen, wie Sie sagen, Humboldt und Schiller, wenn die Frauen sowieso dem Ideal der Menschheit näher sind als die Männer, dann brauchen sie ja keine Bildung, um die Entfremdung aufzuheben. Dann brauchen sie nicht Altgriechisch zu lernen. Dann braucht man überhaupt keine höheren Mädchenschulen. Und weiter und genereller: Wenn nicht Verbesserung der Gesellschaft, sondern individuelle Vervollkommnung des Individuums das Ziel ist, dann ist die Konsequenz politische Abstinenz. Das Bildungsbürgertum, Borchmeier spricht vom Schneckenhaus, vom humanistischen Schneckenhaus. Das Bildungsbürgertum hatte dem Wilhelminismus ebenso wenig entgegenzusetzen wie dann dem Nationalsozialismus. Ich danke.
Ja, Herr Schön, herzlichen Dank für Ihre Ausführung. Und ein Blick auf die Wurzeln unserer Tätigkeit womöglich heute im Bildungswesen. Woher kommt es und worauf ist es zurückzuführen? Ich würde Sie noch an einer Stelle gerne kitzeln wollen. Die Volksherrschaft.
Ja.
Können Sie da noch ein bisschen vielleicht ausführen, das ist mir, vielleicht hat sich es mir nur nicht so ganz erschlossen, die Verknüpfung, die Sie hier sehen, zwischen den unterschiedlichen Aufklärungskonzepten, die wir haben, und Bildungskonzepten und dem Begriff der Volksherrschaft. Wenn wir von unserem heutigen Verständnis davon ausgehen, wo ist da die Wurzel zu sehen? An wen würden Sie das am ehesten andocken?
Ja, eigentlich nicht bei den Menschen, die ich hier genannt habe, sondern bei den französischen Rationalisten, also Diderot und
Die Enzyklopädisten,
den frühen, frühen französischen Aufklärern. In Deutschland, das war auch die Intention, das zu sagen, in Deutschland kann das nicht der Fall sein. Weil, also ich sage das, die Mentalität, die sich speist aus dieser bürgerlichen Verwendung, ich sage das Beamtentum, das nicht in Opposition zum Staat, zum absolutistischen Staat, sondern im absolutistischen Staat aktiv wird, erzeugt eine Mentalität, zunächst vielleicht bei einem halben Prozent der Bevölkerung, aber dann wachsend in der herrschenden Klasse des Bürgertums ins 19. Jahrhundert hinein, die von ihrer, ich sag mal, von ihrer Genetik her gar nicht auf Revolution, auf Volksherrschaft gerichtet sein kann, sondern sie ist, wenn man diesen Begriff nehmen will, von vornherein staatstragend. Also sie akzeptiert das gesellschaftliche System, in das sie hineingesetzt ist, ziemlich gleichgültig, welches es ist. Das ist richtig. Der Mendelssohn sagt, ja, die Gesellschaft muss vervollkommnet werden, aber er kommt nicht weit damit. Ich glaube, es ist ziemlich erkennbar geworden, bei wem meine Sympathien in diesem Zusammenhang lagen. Das ist klar. Man kommt nicht weiter mit. Das ist klar. Also diese Volksherrschaft ist sozusagen nicht in der Genetik des deutschen Bildungsbürgertums. Kann nicht sein. Auch nicht in den anderen Varianten der deutschen Aufklärung. Also dem Schiller fällt nichts anderes dazu ein, das ist der Mensch in seinem Wahn.
Diese Ausprägung des Beamtentums denn etwas für diese Zeit typisch Deutsches?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar deswegen, die Zersplitterung nach dem Dreißigjährigen Krieg und die besonderen Bedingungen des Wiederaufbaus. Ich schiebe da ein bisschen was nach. Die territoriale Zersplitterung und der Wiederaufbau bedeutete, dass die Souveräne zweierlei brauchten. Sie brauchten Fachleute für den Wiederaufbau und sie brauchten Geld. Beides hatten sie zunächst nicht, wenn sie nur auf den Adel zurückgreifen konnten. Geld bekamen sie, heute würden wir sagen, Pfandbriefe und Bundesschatzbriefe, indem reiche Bürger ihnen Geld liehen und im Gegenzug von ihnen Gewerbeprivilegien bekamen. Das bedeutete, dass eine Gruppe, eine wirtschaftliche Gruppe entstand, die mit dem alten ständischen System nicht mehr vereinbar war. Klar. Und zum anderen, sie brauchten Fachleute. Und zwar anders als in Frankreich, wo ja im Prinzip das System intakt war, anders auch in England sowieso, wo es die wirtschaftliche Entwicklung war. In Deutschland brauchten sie Fachleute überall. Und das bedeutete, weil der Adel diese Fachleute nicht bieten konnte, zunächst nicht bieten konnte, nach dem Dreißigjährigen Krieg, dass die Souveräne teilweise Akademien einrichteten, beziehungsweise Ritterakademien auch zu Universitäten umwandelten und so weiter. Und dort schickten Bürgerliche ihre Söhne hin. Der Adel hatte das nicht nötig. Seine adligen Prärogative hatte man, weil man Adliger war, weil die Vorfahren Karl dem Großen geholfen hatten, die Sachsen totzuschlagen und nicht, weil man irgendeine Qualifikation hatte. Und das bedeutete, dass auf diesem Weg für eine gewisse Gruppe auch sozialer Aufstieg möglich war. Ich habe das mit dem Hofamt und dem Verwaltungsamt etwas skizziert, etwas angedeutet. Das dauert bis etwa 1720, also diese Wiederaufbauphase ist etwa 1720, 1730, spätestens 1740 zu Ende. Und damit auch die Möglichkeit für sozialen Aufstieg. Irgendwann gibt es also eine Selbstrekrutierung dieser Klasse. Irgendwann gibt es auch einzelne Adlige, die ihre Söhne auf die Akademien schicken und qualifizieren, sodass dann diese Konkurrenzsituation entsteht und so weiter. Man sieht das sehr schön daran, wenn Sie durch die deutschen Lande gehen. Ich hatte das zweite Bild, das Schloss in Ludwigsburg. Wenn Sie durch die Lande gehen, zunächst baut der Absolutismus Zweckbauten. Straßen, Kanäle, Brücken, Kasernen, Wirtschaftsgebäude, Fabrikgebäude. Und dann, als das geschafft ist, baut er Schlösser. Wenn Sie durch die deutschen Lande gehen und schauen, wann die Schlösser, die großen Barockschlösser alle gebaut sind, die sind alle zwischen 1720 und 1740 gebaut. Das Dumme ist nur, die sind erhalten. Die Wirtschaftsgebäude und die Schleusen und Brücken und sowas, die sind meistens nicht erhalten. Deswegen haben wir einen falschen Eindruck. Sowas. Das ist, ich will es nicht allzu sehr ausführen, aber die deutsche Sondersituation, die dann entsteht und die eben anders als in Frankreich zu der Mentalität führt, dass man ja, im Dienste des Staates steht und diesem Staat gegenüber loyal ist, staatstragend ist auch. Also es kann eine, gut, ich will ja nicht noch mal.
Okay. Aber ja, schauen wir mal, wie diskussionstragend Sie sind. Haben Sie was Sie einbringen wollen, fragen wollen, anmerken wollen? Wie sieht es da aus? Oder sind Sie am Verdauen? Bitte schön. Also, was würden Sie sagen zu der These, der technologische Fortschritt führt im 21. Jahrhundert zur Vollendung der Aufklärung?
Dazu müsste man sich einig sein, was unter Aufklärung zu verstehen ist.
Also, Sie sagen, man könnte die moderne Informatik, wie sie heute am technologischen Fortschritt wirkt, als eine Möglichkeit ansehen, den Mensch aus seinem Mängelwesen-Dasein ein wenig zu befreien und ihn dabei zu unterstützen, zumindest voranzukommen. So.
Ja, da würde ich eine Position einnehmen, die ausnahmsweise Kant und Mendelssohn gemeinsam ist. Bei Kant heißt es ja so schön, leben wir nun in einem aufgeklärten Zeitalter? Nein. Sondern in einem Zeitalter der Aufklärung. Mendelssohn und Kant wären sich einig darin oder waren sich einig darin, dass Aufklärung niemals ein Zustand ist, der erreicht werden kann, der statisch ist, sondern dass immer ein Prozess ist. Das heißt, man kommt ein bisschen dann auch zu der, beziehungsweise da hat Schiller dann auch wieder her, dahin, dass Aufklärung als Ideal, das niemals erreicht werden kann. Wenn jemand behauptet, aufgeklärt zu sein, dann ist das beste Zeichen dafür, dass er es nicht ist. Oder dann eben auch wenn eine Gesellschaft das für sich behauptet. Insofern wäre die Frage, ob mit einer bestimmten, sei es technologischen oder auch anders gearteten, biologischen, ja auch möglich, Entwicklung der Zustand der Aufklärung erreicht werden kann, wäre zu verneinen. Das auf jeden Fall, denn statisch ist es nicht mehr. Ein zweites kommt dazu, dass in diesem Verständnis Aufklärung nicht etwas ist, was sozusagen eine Eigenschaft von Supermenschen ist. Also die, wie es also bei, ich glaube, McLuhan sagt das also da mit unseren verlängerten Gliedern, indem wir also unsere Körper greifen und denken und unsere Gliedmaßen ausweiten können. Das können wir genauso gut als Mängelwesen sein, beziehungsweise wahrscheinlich nur als Mängelwesen, wenn man genau darüber nachdenkt. Wenn wir Supermenschen wären, dann wäre es wahrscheinlich nicht mehr der Fall.
Sie haben als Rückfrage gestellt, die Frage, das kommt darauf an, was wir unter Aufklärung verstehen bei der Frage. Ja. Ich würde es noch ergänzen, es kommt darauf an, was wir unter Fortschritt verstehen. Ja. Und wenn Sie gerade Marshall McLuhan ins Spiel gebracht haben, dann bringe ich einen seiner Doktoranden ins Spiel, nämlich Neil Postman. Von dem ist ein schönes Buch, das heißt Die zweite Aufklärung in der deutschen Übersetzung. Mhm. Amerikanische Titel ist ein bisschen anders. Aber sei es drum, in diesem Buch stellt er eine Liste auf an Fragen, die wir, wenn wir aufgeklärt uns verhalten wollen zum technischen Fortschritt unserer Zeit, stellen können an den technischen Fortschritt unserer Zeit. Ja. Ich kriege die Liste jetzt aus dem Stand nicht zusammen, kann ich Ihnen aber als Lektüre sehr empfehlen. Sehr zusammengefasst kann man es vielleicht mit einer Formel fassen, die unser Referent aus der letzten Woche, der Herr Kornwachs, in anderen Kontexten mal gesagt hat. Er bringt das in eine Frage hinein, er sagt, haben wir die Technik, die wir brauchen, und brauchen wir die Technik, die wir haben? Ja. Das ist eine ziemlich kluge Frage. Ich glaube, da kann man vor diesem Hintergrund, Mängelwesen, muss es denn in irgendeiner Weise ergänzt werden durch eine Prothetik, wie das in manchen Technikphilosophien so heißt. Brauchen wir das wirklich? Ja oder nein?
Ja, da gäbe es eine Gegenmeinung. Also dass der technische Fortschritt an einen Punkt kommen kann, wo er, und das wäre dann dieser Zustand, wo er den Menschen überflüssig gemacht oder gemacht hat. Dann ist sozusagen die menschliche Entwicklung an ihr Ende gekommen. Und was dann noch weitergeht, ob wir dann irgendwie eine Roboterzivilisation haben oder sowas, die uns dann irgendwie Terminator schickt oder sowas, das ist. Die technologische Entwicklung hätte, zumindest gibt es Leute, die das so meinen, hätte sozusagen die Implikation, dass sie das Ende der menschlichen Geschichte mit sich bringen könnte.
Ja, nun gut, ich möchte jetzt lieber nicht eine Diskussion zwischen Ihnen beiden alleine haben, die können Sie gerne mal führen, ich glaube, so weit sind die Wege nicht zueinander. Ich möchte den anderen, die hier sitzen, noch die Chance geben, zuzuschlagen und einen letzten Einwurf zu machen. Da ist noch einer. Dann bitteschön. Das Ende der Aufklärung, was Sie zu diesem aktuellen Schlagwort
sagen. Das ist in dem Sinne, wie ich es ausgeführt habe, hat das Kant bereits eingeläutet. Das ist, wenn er sagt, also das, was ich also mit Etikett Mendelssohn darunter verstehe, also die Vervollkommnung des Menschen im Interesse der Vervollkommnung der Gesellschaft, das ist mit ihm zu Ende. Da hat es, der Gedanke ging nicht weiter. Sozusagen, der war beendet. Das ist natürlich ein gewisser Nachteil dieses Aufklärungsbegriffs, dass man alles Mögliche darunter verstehen kann, das ist richtig. Aber als historisches Projekt war es eigentlich mit Kant zu Ende schon. Nicht erst heute.
Ja, bitte. Haben wir vor diesem Hintergrund eine Weiterentwicklung erfahren seit diesem Diskussionsstand zu unserem heutigen?
Ja, wie sagt Rousseau, oder heißt es, hat die Entwicklung von Technik und Wissenschaften zur Verbesserung des Menschen geführt? Nein. Und das greift Schiller auf und sagt, ja, also die Aufklärung eines gebildeten Teils der Menschheit, aber es hat nichts gebracht und sowas. Also Naja, schauen Sie um sich.
Ja. Naja,
schauen Sie das Land, das der Welt die Menschenrechte gebracht hat, oder die beiden Länder, muss man eigentlich korrekterweise sagen, Frankreich und Amerika. Denken Sie selbst weiter. Das ist schon.
Im Regelfall jenseits allen Kulturoptimismus wage ich jetzt doch zu behaupten, dass wir alle ganz froh sind, dass wir heute zum Beispiel Penicillin haben. Ja. Und das war damals noch nicht der Fall. Also, ja. Je nachdem, wie Sie es betrachten wollen.
Wenn ich das sagen darf, wir haben also vor Beginn des Vortrags kurz gesprochen. Ja, also ich sagte, also 3 Jahre meines Lebens habe ich im 18. Jahrhundert verbracht. Ob ich da leben möchte. Und das entscheidende Argument ist das mit dem Penicillin, oder ich sagte also auf keinen Fall zu einer Zeit vor Erfindung der Lokalanästhesie. Das Leben im 18. Jahrhundert, ich habe ja als ein Beispiel gesagt, ein Sechstel der Bevölkerung, Winter 70, 71 auf 72, ist verhungert. Marx und Engels haben über die Lage der arbeitenden Klasse im 19. Jahrhundert geschrieben, dass sie hungert. Im 18. Jahrhundert sind die Menschen verhungert. Die Diskrepanz, das Auseinandergerissensein, wenn Sie so wollen, im 18. Jahrhundert, ist für uns unvorstellbar. Ich sagte 1770, 71, 72, ein Sechstel der Bevölkerung in manchen Gegenden verhungert. Ein Jahr später erscheint Goethes Werther. Wie kriegen Sie das zusammen? Wenn man genau hinschaut, wird das sogar im Werther thematisiert. Da ist dieser eine Bauernburschen. Wie kriegen wir das zusammen? Wenn wir vom Bürgertum reden, wovon reden wir denn da? Von wie vielen Menschen? Also von dieser Gruppe, von der ich gesprochen habe. Irgendwas zwischen 0,5 und 1%. Wer hat zur Zeit der deutschen Klassik, die große Zeit der deutschen Literatur, wer hat mindestens, oder wie groß war der Anteil der Menschen, die mindestens ein Buch pro Jahr gelesen haben? 2%. So viel dazu. Aber Sie wollten.
Wenn Sie es ganz schnell schaffen, dann nehmen wir Ihre Frage noch rein und Sie müssen schnell antworten.
Ja, gut.
Ganz zackig, eine Frage. Sie wenden ein, Sie verstünden die Antwort von Herrn Schön vorher nicht. England und Amerika seien doch in ihrer Entwicklung kein Argument dagegen. Ich glaube, Sie brachten zwar Frankreich, aber sei es drum.
Ja, da gehen die Länder ein bisschen durcheinander. Ich hatte von einem deutschen Sonderweg gesprochen im Verhältnis zu Frankreich und England, das war das eine. Und auf die Frage des Herrn hier, also die Beziehung zur heutigen Situation, da hatte ich Frankreich und die USA gemeint. Das ist richtig. Also Frankreich, das Land der Französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die Brüderlichkeit hat der Schiller übrigens weggelassen, wenn Sie es gemerkt haben. Das ist klar. Ja, nein, ich würde Ihnen zustimmen, dass die Situation nicht die Aufklärung in Frage stellen kann, abgesehen davon, die ist ja vorbei, die ist ja ein historisches Ereignis, die kann nicht mehr in Frage gestellt werden, das ist klar. Was man fragt, was wir sozusagen daraus lernen können, auch da würde die Aufklärung eine Antwort geben. Diese Einstellung, dass das heute anders ist als das gestern, Universalgeschichte, heißt auch das Ende der alten Maxime Historia Magistra Vitae. Die Geschichte ist die Lehrerin des Lebens. Stimmt nicht mehr. Wir können aus der Geschichte nichts mehr lernen. Das ist eine der großen Einsichten der Aufklärung. Oder zumindest ihre These. Das ist klar, ja. Aber
lernen wir mal aus der Geschichte heute Abend, vielleicht auch aus der Geschichte nächste Woche. Da haben wir zu Gast Professor Jochen Redeker und der wird uns in sozusagen eine Zeitmaschine setzen. Heute waren wir in der Historie. Nächste Woche geht es um das Design der Politik. Wie ja, tritt uns denn die Politik in welchem Gewande entgegen, gerade auch in Wahlkampfzeiten? Da wird Herr Redeker als Designer etwas dazu sagen. Vielleicht sind Sie wieder mit dabei und an Bord. Ich danke Herrn Schön für seinen Vortrag, Ihnen fürs Kommen. Bis nächste Woche. Wiederschauen.